Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und mit der Papierkugel bzw. dem Nordderby Bremen gegen den HSV. Scoop, tja, was soll man sagen, ja? Allein die Links, die wir euch heute noch reinstellen werden, die sind so viele, ja, da könnt ihr euch satt sehen. Das müsst ihr euch auch mal angucken. Da kann ich nämlich direkt mal eine Anekdote erzählen, weil ich das gemacht habe schon. Bei Butten und Binnen, da gibt es Aufnahmen aus den 80er Jahren. Unter anderem irgendwie nur ein paar tausend Fans beim Nordderby. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist Vorbereitung von Werder Bremen. Waren gerade deutscher Meister. Und dann sieht man Trainingsszenen davon. Ich glaube so Minute 2 oder 3. Da sieht es aus, als ob die irgendwie so beim Bauern auf dem Acker da spielen. Da ist dann der Dieter Alster, geht am Rande, geht da so das Gras hoch. Also es ist unglaublich. Also das unbedingt mal anschauen, auch von, das war glaube ich dann von 88 oder 89 und irgendwas von 83 auch. Unglaubliches sehen, was das für Spieler sind. Und der Belag da teilweise, also der Platz und so. Also das ist echt ein Spaß. Ansonsten, ja, Nordderby. Was soll man sagen? Gewinnen, ne?
Moin, ja, moin Sepp, moin liebe User, natürlich, erster Fall muss ich euch natürlich noch erzählen, liebe User, Karten ist für mich natürlich, geht gar nicht, also ich werde wohl keine Karten bekommen, ich habe heute die Fühler ausgestreckt, ich habe sogar mit German Jones, mit dem German Green, German Jones war ein Profi bei Frankfurt, meiner war mit unserem Fanbeauftragten, mit German Green habe ich gesprochen, den habe ich persönlich angerufen, was denn mit Karten ist. Der hat mir auch ganz, ganz wenig Hoffnung gemacht. Also mein Auto fährt nicht nach Bremen, definitiv, weil es wird sinnlos sein. Weil er hat auch gesagt, nur die Dauerkarten kommen ja rein. Und die Dauerkarteninhaber, da wird wohl keiner die Karten abgeben. Aktuell wird die Ticketbörse da das richtige Medium, um da nach Karten zu gucken. Aber da stehen auch keine drin, weil wohl keiner die Karten abgeben wird. Ist sehr, sehr schade. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen. Hat sehr, sehr gerne Impressionen aus dem Stadion rübergebracht und so weiter und so fort. Aber kriege ich leider nicht hin. Jetzt muss ich das leider zu Hause gucken. Erst Punkt 1, aber trotzdem ist natürlich eine riesen Vorfreude da, nach 3,5 Jahren mal wieder Nordderby, wie wir so schön immer sagen, heiß wie Frittenfett, und da muss ein Dreier her, also ich hoffe, dass die Serie hält, wieder zu Null wäre überragend, sozusagen das vierte Spiel hintereinander zu Null, aber Sepp, dann gehen wir mal sofort jetzt in die Vollen, drücke ich mal aus, personell haben wir ja viele Fragezeichen, ne? Ich werfe jetzt mal einfach nur die Namen rein, wo ein Fragezeichen hintersteht, Marvin Ducksch, Fragezeichen. Patrick Weiser. Mitchell Weiser, Fragezeichen.
Toprak, Fragezeichen. Dingchi, Fragezeichen. Definitiv ja. Ausfallen werden wohl weiterhin Felix Agu und auch Leo Bittencourt.
Richtig.
Die sind auch weg. Und einer fehlt noch, der Oskar Schönfelder. Der ist auch noch, der ist im Aufbautraining, also ob das genau reicht, aber der ist ja meistens eh nicht, also zumindest hat er nicht viele Einsatzminuten, aber wie du sagst, das ist eigentlich schon ein Lazarett, das sind jetzt ja schon fast, ich sage jetzt mal, wir nehmen mal den Bittencourt mit dazu, auch wenn er jetzt keine Minute gespielt hat bisher, aber es wären ja fast 6 Stammspieler, genau, in Anführungsstrichen, ne?
Stimmt mich nicht gerade positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das Kollektiv, Fußball, Mannschaftssport, sagen wir, dass das Kollektiv das irgendwie rausholt. Mal gucken, wie wir dann in der Breite aufgestellt sind. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der HSV letzte Woche einen ganz, ganz wichtigen Sieg in der 96. Minute gelandet hat. Gegen Sandhausen noch das 2:1. Das war natürlich ein Brustlöser für die. Die kommen jetzt natürlich auch mit Selbstvertrauen zu uns. Da habe ich gelesen, Verletzte, ich glaube, da sind sogar alle fit. Ich glaube, dass da gar keiner verletzt ist. Die können also total aus dem Vollen schöpfen. Also wäre schon schade für Werder, wenn gerade vor diesem Nordderby da, wie echt diese, du sprachst gerade von 6 Verletzten, wenn wir die echt hätten, ja, dann musst du sogar vorne im Sturm dann auf den Füllkrug vertrauen und so weiter und so fort. Also ich habe schon Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Füllkrug, Wir können träumen, dass der Knotenplatz, wir sagen ja immer schon die ganze Zeit 1-0 in der 90. Minute, dann hat er das alles vergessen, was er vorher gemacht hat. Ist er natürlich auch, aber richtig glauben, daran tue ich natürlich nicht. Also ich finde keine glücklichen Vorzeichen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, ich habe direkt noch mal ein paar, bevor du gleich bestimmt wieder mit deinem Zettel loslegst, noch ein paar allgemeine Infos oder Fragen an dich. So ein kleines Mini-Quiz der okay. Statistik. Ich will mal wissen, welches die besten Torschützen sind in den Nordderbys auf Seiten von Werder. Also wer hat quasi im Nordderby für Werder dann die meisten Tore gegen den HSV gemacht?
Pizarro, Bode, Neubert.
Pizarro ist richtig mit 7 und dann Arnold Schütz auch mit 7 und Horst-Dieter Höttges mit 6 Toren.
Okay.
Und dann auf der Hamburger Seite?
Ja, Uwe Seeler bestimmt. Ich bin Werder-Fan, was interessiert mich der HSV?
Horst Rubisch und Hans-Josef Hönig, genau, Seeler mit 10 Toren, Rubisch 8 und Hans-Josef Hönig mit 7. Okay. Genau, dann geht es trotzdem nochmal weiter für dich als ja? Experten. Wir wollen noch mal wissen, wer hat denn so mit die meisten Karten eingeheimt, sprich gelb-rote Karten und gelbe Karten oder auch rote Karten. Also wer hat da diese meisten Scorerpunkte quasi geholt auf Seiten von Werder?
Okay, da hätte ich jetzt, ich fange jetzt mal eine HSV an, weil da fällt mir sofort einer ein.
Ja, erzähl mal.
David Jarolin fällt mir
sofort ein. Hast du vollkommen recht. 10 gelbe Karten und einmal gelb-rot, genau. Das reicht ja schon.
Bei HSV den habe ich ein. Ja, den habe ich im Hinterkopf, weil wenn der gegen Werder gespielt hat, hat der immer Schaum vor dem Mund. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Der war immer bissig. Bei Werder, boah. Thorsten Frings?
Naja, ganz interessant, ist jetzt immer noch bei Werder aktiv in einer anderen Rolle.
Das ist natürlich ein Tipp der Musik. Ach, Clemens Fritz?
Ja, Clemens Fritz. 4 gelbe, aber dafür 2-mal gelb-rot sogar.
Oh, eine interessante Statistik.
Dann haben wir auch noch Horst-Dieter Höttges wieder, der hatte 5-mal gelb und 1-mal gelb-rot.
Ja.
Und gut, hier wird auch nochmal Franjes genannt, weil er 1-mal gelb-rot hatte, das wird immer ein bisschen höher gewertet. Jetzt nochmal ganz kurz, meisten Spiele, also meisten Derbys bestritten auf Seite von Werder. Nicht einfach.
Ja, bestimmt, ne? Dann haben wir 4 gerade. Ich denke, ein bisschen länger her, der hat ganz lange, ich sag Horst-Dieter Höttges.
28 Spiele, genau, wer noch? Gab es mal auch Leute, die im Tor gespielt haben?
Dieter Budenski?
Genau.
Ja.
Und einen, den du schon, glaube ich, genannt hast, aber der nicht richtig war bei der ersten Frage, aber der auch bei der WM 2002 gespielt hat?
Marco Bode.
Genau, mit 27.
Ja. Ah, okay.
Und weißt du es auch auf der Seite vom HSV? Nein.
Wie gesagt, interessiert mich eigentlich nicht, aber ich finde ja so ein Quiz immer überragend. Das weißt du, dass ich einmal im Monat ins DFB-Museum nach Dortmund fahre und beim Fußballquiz mitmache. Kann ich nur jeden User zu einladen. Macht mega, mega Spaß, da sein Fußballwissen kundzutun. Beim HSV die meisten Derbys. Manfred Kaltz oder irgendwie sowas?
Ja, man merkt, du gehst wirklich öfter zum Quiz. 35 Spiele, genau. Dann ja. Auch noch einen, den du genannt hast, mit Uwe Seeler mit 23. Und einen, wo ich jetzt den Namen lese, den ich ja auch immer mit dem HSV in Verbindung gebracht habe, Thomas von Heesen, 25 Spiele.
Genau. Ja, stimmt. Ja. Guter Mann.
So, dann mache ich einfach mal kurz weiter und sage die Anzahl der Nordderbys, bevor du dann weitermachen darfst, ja, weil ich gerade hier in der Statistikwelle gerade so drin bin. Mhm. Also seit 1927 machen wir das Ganze hier schon, hatten 153 Nordderbys, 59 Siege bei Werder, 53 Siege beim HSV, der Rest unentschieden. 250 Tore haben wir geschossen, der HSV 270. In dem Sinne gebe ich mal an dich weiter, um jetzt mal den Alltag zu betrachten. Wo stehen wir? Haben wir eine Chance? Es ist ja eine knappe Geschichte vielleicht, auch sieht ja tabellarisch ganz gut aus. Aber, großes Aber, wir haben jetzt angesprochen, sind schon viele Verletzte vielleicht oder fragliche Spieler. Okay, wir gehen dann nachher nochmal auf die Aufstellung ein. Und man muss ja auch sagen, dass wenn ein Sieg der HSV an uns vorbeizieht, mit dem Sieg für viele andere Mannschaften auch, dann bist du nachher nur noch Tabellenachter. Und das ist ja sowieso teilweise mal 1-2 Punkte zwischen Tabellenplatz 8 oder 9 und halt Tabellenplatz 3. Also die Aussagekraft ist halt noch relativ gering. So, jetzt zu dir.
Ja, wie gesagt, hier wieder mein Zettelchen mit den Informationen. Ich habe eine sehr, sehr interessante Information rausgefunden, die ich hier auch sofort publik machen muss über den Trainer vom HSV. Der Trainer ist ja der Tim Walter. Der hat seine Karriere als Trainer begonnen bei der U17 und U19 des KSC, Karlsruher Sportclub. Und jetzt kommt das Interessante. Und dann ist er gewechselt nach Bayern München in die U17 und ist 2017 mit der U17 von Bayern München deutscher Meister geworden im Endspiel gegen Werder Bremen. Der hat im Endspiel Werder Bremen geschlagen und da habe ich mir mal die Mannschaftsaufstellung angeguckt. Ganz witzig, bei Bayern hat gespielt Lasse Mai, der jetzt bei uns spielt. Der hat bei Bayern damals in den U17 gespielt, im Endspiel. Die anderen Namen hat keiner den Durchbruch geschafft. Ich habe mir die Aufstellung angeguckt. Und bei Werder hat gespielt im Tor der Plogmann bei dem U17-Finale. Dann Riegmann, auch bekannter Name. Ilja Gruev hat gespielt, auch ein bekannter Name. Ihorst hat gespielt. Und Trainer war der Dennis Grote, der letztes Jahr Trainer in Osnabrück war.
Okay.
Das fand ich eine ganz, ganz interessante Statistik, weil das Werder-bezogen auch war. Das wollte ich hier noch mitteilen. Ja, von da ist er dann nach Holstein Kiel gegangen, zum VfB Stuttgart. Und jetzt ist er beim HSV seit dieser Saison. Die Stationen Kiel und Stuttgart waren nicht gerade erfolgreich bei ihm. HSV bisher ja auch nicht. Und da hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ne? Sag ich jetzt mal so. Ja, dann, wie gesagt, die Statistik vom HSV in den letzten 3 Jahren in der zweiten Liga finde ich auch super interessant und als Werder-Fan freut einen sowas natürlich immer. Die letzten 3 Jahre sind sie immer Vierter geworden, also der undankbare 4. Platz, nie in eine Relegation gekommen, also der erste Nicht-Aufstiegsplatz gehörte immer dem HSV. Und jetzt noch eine schöne Statistik dazu, in der Hinrunde standen sie aber immer auf dem Aufstiegsplatz, immer. Hinrunde immer Aufstiegsplatz und zum Ende waren sie dann Vierte. Dann vor der Saison, habe ich gerade noch mal mehr angeguckt im Sportbild-Heft vor der Saison, hatten sie 10 Zugänge und 11 Abgänge. Ich meine, da sind aber ein bisschen mehr jetzt dazugekommen. Ob das noch aktuell ist, sage ich ohne Gewähr. Ich glaube, das ist nicht aktuell. Dann sage ich ja immer so bekannte Namen aus der Mannschaft. Da sind natürlich viele bekannte Namen. Ich habe jetzt aber 2 rausgenommen, die sehr leistungsstark zurzeit sind. Ganz viel und tolle Leistung bringt zurzeit der Heuer Fernandes, der Torwart, der auch ein super Aufbauspiel hat, der auch richtig pölen kann und auch sehr gut auf Linie ist, auch Strafraumbeherrschung hat und so weiter. Der kriegt seit Wochen nur gute Noten in Hamburg. Und dann fand ich noch, wie gesagt, sehr, sehr viele interessante Spieler. Aber auch noch den Robert Glatzel fand ich ganz interessant. Ist ja der Stürmer, der für den Terodde gekommen ist. Da war Werder Bremen auch mal dran. Als er in Heidenheim gespielt hat, wollte Werder Bremen den auch haben noch für die erste Liga. Und ein langer, schlaksiger Kerl, so zu vergleichen mit Marvin Ducksch, so ungefähr die gleiche Körperstatur und so weiter und so fort.
Genau, der war auch sehr auffällig damals im Pokalspiel gegen Heidenheim, meine ich schon mal, ne?
Genau, und auch Pokalspiel Heidenheim in Bayern, als das damals 4-3 ausging. Ich meine, er macht alle 3 Tore oder er macht 2 Tore für Heidenheim.
Ja, okay.
Mindestens
ja,
2 macht er auf jeden Fall. Ja. Und dann war er noch kurz in der englischen zweiten Liga und dann ist er zurückgekommen und jetzt spielt er beim HSV. Und dann, du hast ja gerade schon Statistik gesagt, insgesamt Spiele. Ich habe jetzt nur mal rausgepickt, die Bundesligaspiele und die DFB-Pokalspiele. Bundesligaspiele hatten wir 108 gegen den HSV. Davon haben wir 157 zu 158 Tore. Aber 39 Siege für den glorreichen SVW. 35 Unentschieden und 34 Niederlagen. Also eine positive Bilanz. Und im DFB-Pokal ist die Bilanz noch positiver. Da haben wir 7 Spiele gehabt, 15 zu 10 Tore. 5 Siege, 2 Niederlagen. Also eigentlich, wenn man so sich die Statistik anguckt, liegt uns eigentlich der HSV. Und erstes Duell in der zweiten Liga gegen den HSV heißt natürlich ganz klar auf 3 Punkte. Und das letzte Duell, da wollte ich nochmal drauf eingehen, war am 24.02.2018 in der Bundesliga Heimspiel gegen HSV. Da gewinnen wir 1-0 durch ein Eigentor von Van Drogelen. Das war das letzte Duell. Und jetzt, wie gesagt, das erste Duell seit Vereinsbestehen in der zweiten Liga gegen den HSV und ich hoffe, dass die Bilanz so positiv bleibt, aber wir werden gleich nochmal in die Tiefe gehen, Sepp. Also die 6 Verletzten machen mir schon ein bisschen Sorgen.
Hast du noch auch die Statistik der letzten 5 Spiele?
Die letzten, ja, die habe ich, die konnte aber nicht stimmen. Deshalb habe ich die außen vor gelassen, weil da stand letzte 5 Spiele 7 Punkte und das kann nicht sein. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass es 7 Punkte waren. Also bei Fußballdaten stand 7 Punkte, müssen jetzt also 10 Punkte sein. Und beim HSV waren es 7 Punkte. Aber ich habe es nicht rausgeschrieben, weil bei Werder stimmt das definitiv nicht. Es müssten jetzt eigentlich 10 Punkte gewesen sein, weil es war letzte Woche definitiv 7 Punkte. Und es kamen ja 3 Punkte dazu. Da stand was Verkehrtes. Also die Statistik stimmte leider nicht.
Okay, so, dann wollen wir nochmal reingehen. Ich weiß nicht, man kriegt ja alles mit. Wie gesagt, wir haben echt eine Menge Links. Schaut euch das mal an, drückt ruhig da mal drauf. Auch gerade die Butten- und Binnensachen, weil die viele Videos haben, auch so alte Geschichten. Auch Willi Lemke-Interview dabei, wie er dann über die Erhöhung der Preise da spricht und auch so eine Anekdote über so eine, da wurde, glaube ich, eine gesponserte Anzeigentafel hat Werder irgendwie bekommen als deutscher Meister, auch ganz interessante Sachen, aber die Werbung, die da drauf lief, die hat dann nicht, das Geld hat nicht Werder bekommen, sondern der das gesponsert hat, irgendwie so eine deutsche Gesellschaft für irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also schaut euch das einfach mal an, also richtig lustige Sachen. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Jeder, der schon ein bisschen mehr als 3 Jahre Werder-Fan ist, kennt die Nordderbys. Legendär sicherlich in letzter Zeit da das riesige Spiel mit, ich glaube, 4 Spielen in 19 Tagen mit dem UEFA-Cup, mit der DFB-Pokal, mit der Liga. Also Wahnsinn, was da los war. Auch so Sachen wie Ailton damals, der dann zum HSV gewechselt ist. Ich glaube, am letzten Spieltag schießt er lebensleere Tor. Dadurch kommen wir noch in die Champions League, der HSV nicht. Ihr wisst ja alles, was es ist. Also Material haben wir euch auf jeden Fall als Link genug eingestellt. Jetzt geht es ja nochmal vielleicht tiefer rein. Ich muss sagen, wenn wirklich so viele Leute ausfallen, wie jetzt gerade angesprochen, also Agu und Bittencourt ist ja schon durch, okay. Wenn jetzt Weiser ausfällt, für die rechte Seite haben wir nur einen Bomb, ist jetzt nicht so gut, finde ich. Ne? Dann wäre jetzt Jung muss links spielen, etc. im Tor, Velkovic spielt. Ich würde ja lieber Friedl spielen lassen, weiß ich nicht, wie der Trainer das sieht, als jetzt Mai. Groß, Rapp, vorne Füllkrug.
Schmidt natürlich. Ja, Schmidt natürlich, vorne Füllkrug, Schmidt und Nakishi würde ich nochmal eine Chance geben, definitiv.
Ja.
Also wichtig ist natürlich die Personalie hinten, was du gerade gesagt hast. Ich würde es auch lieber sehen, wenn Toprak ausfällt, dass Friedl Velkovic spielt, logischerweise. Aber Mai ist ein Ex-Spieler von Markus Anfang, ne? Dem vertraut er wahrscheinlich, dem will er auch das Vertrauen schenken, denke ich. Denk mal, unser Wunsch ist Friedl Velkovic, aber ich denke mal, er wird spielen mit Mai Velkovic, dann links, wie du gesagt hast, Jung, rechts Mebom, was mir natürlich auch nicht gefällt. Mittelfeld ist gesetzt mit Groß, Schmidt und Rapp. Und vorne drin muss ja dann, wenn Duxch nicht spielt, Füllkrug und links Romano Schmidt, der auch eine herausragende Form hat. Und rechts würde ich den Nakishi wieder spielen lassen. Die Chance würde ich ihm nochmal geben.
Ja, dann würden wir vielleicht sogar das auch erstmal als allgemeine Aufstellung so machen, weil wir jetzt nicht genau wissen, was sich dann ergibt. Das kann sich ja auch vielleicht erst Samstagmorgen ergeben, das ganze Thema, wie es mit den Verletzten da aussieht oder Angeschlagenen. Ist ja auch die Frage, also klar, als Fan sagst du natürlich, da sollen die Besten spielen, aber es bringt ja auch nichts, wenn die jetzt sich da quälen und dann nachher sind die Bänder komplett durch. Trotz dieser Brisanz gibt es ja leider nur 3 Punkte, also von daher, wenn die Leute nicht fit sind, sollen sie auch nicht spielen. Selbst wenn man das Spiel verliert, muss man halt andere Spiele gewinnen. Ne? Also,
ja. Als 3 Punkte gibt es ja auch nicht. Jetzt mal kurz, wir als durch und durch Werder-Fans, wenn diese 6 Spiele ausfallen, wir haben gerade unsere erste 11 genannt, jetzt lass uns aber mal bitte über die Bank dann sprechen. Dann sitzt da ein Pavlenka. Wer sitzt denn da noch auf der Bank?
Ja, Mai würde jetzt auf der Bank sitzen.
Ja, Mai oder Friedl. Ja, genau. Okay.
So.
Dann Asare.
Park würde da sein. Straudi.
Okay. Gruff. Gruff und Asare, ne?
Ja. Woltemade noch, genau. Das war's.
Oh, Woltemade, ja, genau. Woltemade, der nie spielt. Genau. Ja, okay. Dann haben wir ja wenigstens eine Bank zusammengekriegt. War jetzt nur Interesse halber, wer da noch alles dann drauf sitzt. Okay.
Ist so. Ja, aber wirklich, wären nicht mehr so viele, ne?
Ne, deshalb, ich würde ja sagen, wenn ein Duxch runtergeht und ein Füllkrug kommt, dann hört sich noch besser an, wenn ein Füllkrug runtergeht und ein Schönfelder kommt, zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, ne? Was ja auch ganz, obwohl er auch noch nicht ganz fit ist, ne? Ja. Da muss man natürlich gucken.
Also, was gerade angesprochen hast, da gerade auch mit Ilja Gruff, da wurde auch nochmal auf der Pressekonferenz das Thema Sechser angesprochen, wo die sich sozusagen, hat der Clemens Fritz gesagt, naja, das wurde mehr von außen eingetragen als andersherum und haben die jetzt vielleicht noch nicht so gesehen und haben jetzt auch Mbom, Ilja Gruff heißt der, ne? Rapp und so weiter und Groß dann da als mögliche Sechser immer genannt und wollen, ich glaube, die wollen halt, das hatten wir auch schon mal in der Kaderanalyse diskutiert mit dem Torben, ich glaube, die wollen halt auch, glaube ich, in Mbom durchaus auch mal auf die Sechs dann stellen, wenn der Groß mal gelb gesperrt ist oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ne?
Ja,
aber wir haben ja trotz allem, deswegen finde ich, das ist immer noch so, du hast da schon so gewisse Probleme, du hast halt auf der Außenbahn doch schon ein bisschen das Thema, dass du da keinen richtigen Ersatz hast, jetzt haben wir doch relativ viele Verletzte, wo Agu auch noch da ausfällt. Und dann wird es halt schon in manchen Positionen knapp. Also ich sag mal, wenn die 6 ausfallen, ist das Spiel schon sehr schwierig gegen den HSV, finde ich. Und für mich ist ein Derby halt theoretisch so als Wetteinsatz, deswegen würde ich jetzt auch nämlich schon meinen Tipp geben. Es ist halt für mich ein typisches 1-1-Spiel.
Oh, das wollte ich eigentlich auch sagen, aber dann erhöhe ich auf 2-2.
Ja. Ja, also weil ich weiß nicht, so ein, das ist, ich finde Derbys, die sind ja, egal welcher Tabellenstand ist oder wo die Leute herkommen, ist halt ein Derby, das ist so ein bisschen wie Pokal, ja. Das kann ganz klar sein, okay, wenn du wirklich in Topform bist, aber du kannst ja auch der einen abspielen da, bist irgendwie Tabellenzweiter und der andere Mann ist Tabellenzwölfter und es geht da halt 4-4 aus oder so. Hat man alles erlebt, ne? Also, da denke ich schon, und das sind jetzt ja auch nochmal ein bisschen, ich glaube schon, dass der HSV ja auch als Verein gewisse Qualitäten ja mitbringt und wir haben jetzt zwar natürlich gute Leistung gebracht, aber es ist ja auch nicht so, dass wir hier durch die Liga fegen, alles gewonnen haben und immer 3-0 gesiegt haben. Wir haben ja auch die Enttäuschung wie Paderborn gesehen. Also da muss man ja auch ein bisschen abwarten. Und jetzt kommt sicherlich mit dem HSV, mit dem Heimspiel und ich finde auch mit dem Auswärtsspiel in Dresden nochmal andere Gegner. Auch wenn die Dresdner jetzt wieder ein bisschen schwächeln, aber die werden richtig nochmal Gas geben, denke ich mal.
Das ist ja genau richtig, was du gerade angesprochen hast. Wenn du die jetzt spielen lässt, die angeschlagen sind, dann spielen sie vernünftig, geben wahrscheinlich nicht 100%, verletzen sich noch mehr und danach, wie du gerade sagst, fährst du nach Dresden. Das wird nicht einfacher. Zu Hause HSV in Dresden ist für mich das gleiche Level, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die Dresdner kämpfen zu Hause um ihr Leben, die Zuschauer sind im Stadion, die geben richtig Gas und das ist genauso, als wenn du zu Hause gegen den HSV spielst. Also die nächsten beiden Spiele sind schon richtig, richtig schwer. Und auch wegweisend, sage ich jetzt mal so. Wenn du da nur einen Punkt holen solltest, sage ich jetzt mal so, dann sieht die Tabelle aber wieder ganz anders aus. Jetzt bist du wohl auf Platz 3, aber holst du nur einen Punkt aus den beiden Spielen, dann bist du aber nur noch auf Platz 9 oder 10, das garantiere ich dir. Und von Platz 3 dann auch wieder 4-5 Punkte entfernt, bin ich mir sicher. Also schön wäre es, wenn du da also mindestens 4 Punkte holst, ne? Aber irgendwie glaube ich das.
Du musst ja auch schon bedenken, wenn du es so hochrechnest, ist es ja relativ einfach zu zählen. Du müsstest ungefähr bei 2 Punkten sein, ne? Bei 34 Spieltagen wärst du bei 68, da bist du auf jeden Fall dabei. Vielleicht steigt man auch mit 56 oder mit 60 aus. Also du brauchst dann schon, du kannst eigentlich schon mal sagen, so ein 2er-Schnitt und dann, weiß ich nicht, am Ende der Saison minus vielleicht 5 Punkte oder so.
Genau.
Dann kommst du klar, aber das heißt, wenn wir jetzt hier weiterspielen und den 8. Spieltag haben, müssten wir ja bei 16 Punkte sein. Wenn du jetzt sagst, wir holen nur einen, sondern nur bei 12, dann wird es echt schwierig.
Ja, das sage ich ja damit.
Vor Schreck ist ja echt das Mikro umgefallen.
Entschuldigung, dass ich dich so in Verlegenheit gebracht habe.
Naja, aber man sieht ja auch, wie wichtig das ist. Wie gesagt, wir haben uns ja auch gefreut darüber, waren ja auch super Leistungen. Nur, wenn jetzt die nächsten 2 Spiele da nur einen Punkt holst, dann ist das Gejammer auf jeden Fall wieder groß.
Dann ist es auf Deutsch gesagt wie ein Schlag in der Fresse und dann ist wieder das Ganze, was wir jetzt aufgebaut haben in den Spielen, das ist dann wieder ganz am unten und dann redest du wieder komplett anders. Dann redest du komplett anders.
Und ich hatte das vorhin erwähnt, ohne das jetzt genau zu beziffern, aber Platz 3 sind wir mit 11 Punkten, Platz 10 ist Heidenheim, hat 9. Ja. Dann ist doch schon mal Bescheid. Ja? Und dann kann halt alles Mögliche. Da können auch selbst Mannschaften, wir haben 4 Mannschaften mit 10 Punkten, die auch alle gar nicht so eine schlechte Tordifferenz haben. Das heißt, bei einer Niederlage würden die und die holen unentschieden, ziehen die teilweise an uns vorbei. Das heißt, nach dem HSV-Spiel kannst du halt einfach auch nur 9. sein, ungefähr. Ja. Hab jetzt nicht ausgerechnet, aber das geht halt steil auch bergab. Aber wäre natürlich auch der Brustlöser und Befreier, auch für den Fans und den Verein, wenn du gewinnst, wie Markus Anfang das auch gesagt hat auf der Pressekonferenz. Also, es ist natürlich ein ganz entscheidendes Spiel. Ja, das bringt dich natürlich nochmal richtig weit. Und holt sicherlich auch nochmal vor allem die Leute im Stadion komplett ab und würde dem Verein richtig gut gehen. Also das ist schon irgendwo ein kleiner Wegweiser, weil du, glaube ich, viel Energie mitnehmen kannst. Wenn du dann so ein Derby verlierst, glaube ich, sind die 2 Spiele schon wieder verpufft.
Ja, definitiv. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage als Experte. Jetzt nur ja oder nein. Du darfst dir, ein Spieler ist verletzt und ein Spieler darf spielen. Toprak, Duxch. Jetzt zu dir. Wen möchtest du spielen lassen und wen möchtest du, dass er ausfällt? Wenn man so eine Fee sein kann und sich das aussuchen dürfte. Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Duxch spielen, weil ich
würde Duxch bei dir spielen?
Ja, weil ich aus meiner Sicht den Friedl spielen lassen würde, trotz der ganzen Vergangenheit und den auf jeden Fall für einen guten Innenverteidiger halte. Und dadurch, dass der Füllkrug einfach so außer Form ist, finde ich, ist der Leistungsabfall da zu krass. Ja, also wenn er so prozentual ist, gerade eben von Duxch auf Füllkrug ist irgendwie so minus 80%. Okay. Von Friedl auf Toprak ist dann irgendwie, weiß ich nicht, minus 20 oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ja.
Ja. Okay. Aber du weißt auch, ne? Vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Meisterschaften. Ne? Das ist schon immer so gewesen.
Ja, klar. Aber ich habe ja 1-1 getippt.
Ja, 1-1, aber dann bitte 3 Punkte wieder in Dresden holen. Ne? Ja, genau. Da haben wir ja gerade schon drüber diskutiert.
Auf jeden Fall. Also schreibt gerne mal eure Tipps, auch was ihr noch macht bis zum Spiel, ob ihr euch noch alte Videos anschaut. Gibt ja allerlei zu sehen. Gibt ja auch hier von Werder diese DVDs zum Anschauen. Ja, wie ihr euch vorbereitet. Das ist ja wieder ein Samstagabendspiel. Schön mit Flutlicht, kann man auch alles bei Sport1 gucken, ganz entspannt. Also für die, die auch jetzt die anderen Möglichkeiten nicht haben, ja, ist eigentlich wieder perfekt. Wäre auch mal ganz gut, da wieder ein super Spiel hinzulegen. Und wir sind ja dann auch relativ schnell mit diesen Abendspielen durch, weil wir haben, glaube ich, noch eins in der Hinserie schon, das vierte dann. Und es dürfen, glaube ich, nur 7 sein insgesamt. Es wird also dann relativ wenig in der Rückrunde. Ich sag mal, Aufstellung haben wir besprochen, ja. Tipps haben wir besprochen, Links haben wir besprochen, das sind saumäßig viele. Schreibt rein, was ihr alles macht, eure Kommentare, ja. Viel, viel Spaß, endlich wieder Nordderby. Ja, man merkt es ja, Interviews mit alten Spielern, ja. Es ist alles verlinkt, was ihr braucht, also von daher. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, sonst müssen wir stundenlang darüber reden, aber es geht ja auch erstmal nur um 3 Punkte, wenn wir sie holen, können wir danach wieder eine Viertelstunde weiter darüber reden. Also wünsche ich euch in dem Sinne jetzt ein schönes Wochenende, einen klaren Derby-Sieg, auch wenn ich 1-1 tippe, und gebe das letzte Wort erstmal an dich. Ach ja, wartet noch. Ihr wisst es ja immer, im Notfall brauchen wir das hier wieder. Papierkugel, ganz wichtig.
So sieht's aus. Ja, liebe User, jetzt meine letzten Worte dazu. Wie gesagt, heiß wie Frittenfest, Samstagabend, Flutlicht, 20.30 Uhr. Wäre ein Traum, wenn ich selber im Stadion wäre, aber der Traum ist leider zerplatzt. Da muss ich mir das am Fernseher angucken. Richtig, richtig heiß auf das Spiel. Richtige geile Atmosphäre. Nordderby, was will man mehr als Fußballfan? Samstags 20.30 Uhr hat die zweite Bundesliga sich auch einen richtig, richtig geilen Termin ausgesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist genau die richtige Zeit. Und ich freue mich riesig. Nur habe ein bisschen Respekt. Deshalb, vorm Spiel wäre ich mit dem Punkt zufrieden. Mein Tipp ist 2-2. Und drückt alle fest die Daumen, dass es vielleicht doch ein Sieg wird. Und meine berühmten 3 Worte, lebenslang grün-weiß.
Wo die Riese einen großen Bogen
macht. Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.